Es läuft wieder etwas in den Schweizer Stadien. Die Super League ist los. Aber nicht nur. Es ist ja auch noch Frauen-WM. Also eigentlich eine geballte Ladung Fußball. Und für den Adi und für mich heisst das, wir haben huere viel zu tun. Aber eigentlich ist es auch gut so, weil wir haben eigentlich genug lange Ferien gehabt. Mitbringsel, Check, Thema, Check, Spielbericht. Check, also ab die Post, mit Beiz. Ja, ein herzliches Ciao zusammen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Ciao, Adi.
Hallo zusammen.
Was ist auch mit deinen Augen los? Irgendwie sehen die aus wie so zwei Fußball. Hast du ein bisschen zu viel konsumiert in letzter Zeit?
Hey, ja, ist viel los, ja. Die Saison fällt erst wieder an, aber wie du gesagt hast ja im Intro, mit Frauen-WM ist auch, ja, manchmal auch morgen früh schon etwas an Fußball.
Da kommen wir vielleicht später noch drauf, oder?
Mhm.
Wer weiss. Aber eben zuerst, as usual, würde ich sagen, haust du mal etwas raus, was du uns mitgebracht hast? Ich habe ein bisschen Angst, dass wir das mal beide das Gleiche haben, aber es hat sich noch nie die eigene Geschichte verstanden, ist dran.
Ja, da würden wir, glaube ich, schon irgendwie etwas nebenzu finden. Ja, ich habe gedacht, ich bleibe gerade beim Thema, wenn wir schon bei der Frauen-WM sind. Es hat ja ein Interview gegeben, vor etwa einer Woche ist das, glaube ich, gewesen, von einer deutschen Nationalspielerin, der Sophia Kleinherne, wo die Aussage gemacht hat, dass es im Frauenfußball kein Neymar gibt. Und es geht nicht darum, dass niemand so gut kann trippeln wie der Neymar, sondern, dass niemand zwei bis drei Minuten am Boden liegen bleibt. Und, das hat ein bisschen zu Aufruhr geführt, aber, sie hat das noch einmal klargestellt und gesagt, ja, sie findet das halt einfach wirklich, das ist ihre Meinung. Und jetzt so nach dem ersten Spiel, wo wir nachher ja darauf kommen, von den Frauen-WM, finde ich, da hat sie absolut nicht Unrecht. Und ist vielleicht sogar ein bisschen vorgezogen schon etwas, was ich sehr schön finde, jetzt an dieser Frauen-WM zu schauen.
Das ist doch toll, wenn man so ineinander rein verbindet und so, das ist doch toll.
Ja.
Hey, mir geht genau auch um diese
Sache.
Noch etwas ganz ein bisschen anderes. Und zwar eben, wie gesagt, Frauenfußball wird ja gern ein bisschen schlechter gemacht, als er wirklich ist. Und da hat ein Video, ist jetzt viral gegangen, sehr interessant, kann ich euch sehr ins Herz legen, das Video zu schauen. Und zwar ist es eine Werbung von Orange in Frankreich mit dem Namen La Compile des Bleus. Und ja, echt, es lohnt sich anzuschauen, weil es geht wirklich darum, dass man so ein bisschen Vergleich macht zum Männerfußball und Frauenfußball. Das Video fängt ganz einfach an mit ein paar geilen Szenen von der französischen Nazi. Man sieht den Griezmann, man sieht den Mbappé und man hat das Gefühl, boah, krass, geile Szene. Und irgendwann geht das Ganze wieder zurück und dann sieht man ja dann, dass der Kopf von diesen Personen eigentlich gar nicht männlich sind, sondern weiblich, dass das die französischen Fußballnationalspielerinnen sind und dass die geile Szene gemacht haben. Und ich finde es recht cool.
Also auch cool gefunden.
Ja, recht cool gemacht. Ja. Und dazu neben ist auch noch gerade eine Studie von der Uni Zürich rausgekommen, wo so ein bisschen das Gleiche aussagt, wo man auch Probanden hat rätseln. Man hat, glaube ich, gewisse haben sie Spielerszenen, also Spielszenen verpixelt gesehen. Also man hat nicht gewusst, ob Mann oder Frau. Und gewisse nicht. Und die nicht gesehen haben, haben das Gefühl gehabt, Männer sind viel attraktiver im Fußball. Und die verpixelt haben, also nicht gewusst haben, ob es ein Mann oder eine Frau war, dort ist ganz klar in eine andere Richtung gegangen. Also, sehr interessant, wenn man das so sieht. Und ich finde auch, wenn man der WM zugeschaut hat, es hat ein paar wirklich Spiel gegeben, wo man das Gefühl hat, wow, da geht es aber richtig ab. Und ja, da hat sie die Super League gespielt gegeben, wo ich das Gefühl gehabt. Aber das ist auch kein Vergleich.
Ich würde auch sagen, die Studie von der Uni Zürich hat uns ja noch einen Hörer auch noch zugeschickt gehabt. Ich weiß nicht, ob sie...
Weiß ich nicht einmal, aber darum trotzdem.
Habe ich noch cool gefunden. Aber ich habe sie nicht gesehen gehabt. Der Oliver hat uns die zugeschickt gehabt. Also ich habe sie so mitbekommen, du hast sie sonst gesehen. Ja, sind wir natürlich immer froh, wenn wir noch so Sachen überkommen von euch.
Ja, und wenn wir jetzt beides mitgebracht haben, müssen wir ja eigentlich fast beim Thema über die Frauenfußball-WM reden.
Die
Ja, momentan wird am anderen Ende der Welt geshootet. Die Frauen-WM findet in Australien und Neuseeland statt. Und Stand jetzt, wo wir aufnehmen, ist der erste Spieltag quasi fertig. Ja. Es fehlt, glaube ich, noch ein Match. Ja, Adi, so eben, Moment. Wie ist so dein Fazit jetzt von dieser Frauen-WM bis jetzt?
Ich habe, wie so viele Sachen, die ich mache, tue ich das immer irgendwie ein bisschen in einem Wettbewerb bin und habe dann extra noch ein Tippspiel mitgemacht auf SRF zu der Frauen-WM, um ein bisschen zu schauen, wie viel verstehe ich. Ihr wisst ja, tippen kann ich nicht.
Weil die Frage besteht besser als bei uns.
Ich komme langsam immer weiter vor. Nein, es ist, was ich muss sagen, ich habe gewisse Resultate, das hilft jetzt den heutigen Tag definitiv nicht, sind knapper ausgefallen, als ich gedacht habe. Heute sind gerade zwei Spiele gewesen, die höher ausgefallen sind mit Deutschland, die 6-0 gegen Marokko gewonnen hat und Brasilien, die gewonnen hat gegen Panama, glaube 4-0 haben sie gewonnen am Schluss. Die hat jetzt ein bisschen ausgeschlagen gegen oben, aber auch sonst hat es mich gedacht, das ist alles ein bisschen näher zusammengerückt. Ich meine auch Philippinen gegen die Schweiz habe ich eigentlich höher erwartet. Hätte man natürlich können hoffen aus Schweizer Sicht.
Nein, wenn also, es hat schon Spiele gegeben, die sehr, sehr eindeutig sind.
Ja, also USA, dort hast du mir, glaube ich, geschickt gehabt, die Statistiken gegen Vietnam ist nur 3-0 ausgegangen, aber ich glaube, etwa 30-0 Schüsse. Was man muss sagen, dass es noch so Sachen gibt, ist natürlich auch ein bisschen geschuldet an der FIFA, die auch die Frauen-WM aufgestockt hat. Ich glaube, so Sachen sollte man historisch wachsen und nicht zwingen. Ich glaube, jetzt hat es, glaube ich, 8 WM-Neuling. Und ich glaube, da merkt man bei gewissen Teams schon, dass die noch nicht ganz auf dem Niveau sind. Obwohl, gewisse haben sich sehr, sehr wacker geschlagen. Aber ich finde das Niveau sehr, sehr ansehnlich, wo gespielt wird.
Ja, schnell. Und vor allem, an die Tochter habe ich das Gefühl, trotzdem sehr körperbetont bei gewissen Spielen, die ich gesehen habe. Ja, ich finde auch, es geht ein bisschen da rein und Japan gegen Sambia ist auch so ein Beispiel, wo ich das Gefühl habe, wo es recht unausgeglichen war. Ja. Wobei, wenn man die Vorbereitung anschaut von Sambia, ist das dann wieder total eine Überraschung, weil die haben gegen die Schweiz unentschieden gespielt und Deutschland geschlagen in der Vorbereitung. So wie zum Thema, was eine Vorbereitung wert ist.
Genau.
Ja. Und eben so Überraschungen hat es ja doch dann die eine oder die andere gegeben. Es hat sogar mit einer angefangen, finde ich, weil Norwegen eigentlich per se der Favorit war gegen Neuseeland. Und dann habe ich gemerkt, was eine Stimmung in einem Stadion kann ausmachen. Und vor allem hat man am Schluss vom Spiel gesehen, was das den Neuseeländerinnen bedeutet hat. Mhm. Die haben ja gefeiert, als wären sie schon Weltmeisterinnen geworden. Haben sie sehr geil gefunden und haben das Stadion wirklich gekocht und so. Und ja, das gehört auch dazu. Klar, das ist Gastgeber, aber auch beim Spiel von den Philippinen gegen die Schweiz hat es viele Fans von den Philippinen im Stadion gehabt.
Zu viel fast, oder? Es war sehr, sehr, sehr parteiisch gewesen, aber es ist auch gut. Also ich bin froh, dass man da nicht nur ein Eventpublikum hat, sondern auch Leute, die sich mit dem identifizieren. Und man hat ja auch ein bisschen Angst gehabt wegen Neuseeland. Der Ticketverkauf in Australien ist ja super angelaufen. In Neuseeland ein bisschen weniger, aber eben man hat jetzt trotzdem gesehen, dass der Stimmung dort trotzdem stattfindet oder aufs Feld kommt.
Ja. Ja, und jetzt erst recht so ein bisschen eine Euphorie mit dem Startsieg.
Ja.
Ich meine, wer rein theoretisch, wenn man gegen die Philippinen gewinnt, sieht es nicht so schlecht aus für das Weiterkommen der Neuseeländerinnen.
Ja, ja.
Und Norwegen muss schon mal beißen, der nächste Match ist heftig.
Gegen die Schweiz,
ja. Ja, eben, wenn man so ein bisschen Favoritinnen. Du hast das ein bisschen angesprochen im Vorfeld, Favoritin. Ich finde das extrem schwer, weil man hat ja so die man im Kopf hat, die immer gut sind. Und das finde ich, ist jetzt hier bei der Frauen-WM noch viel, viel krasser als bei den Männern. Bei den Männern ist es so vier, fünf Mannschaften. Da nehme ich jetzt 10 auf dem Radar.
Das ist lustig. Also ich hatte irgendwie so 3, die wie so ein an der Spitze sind von den Favoriten. Aber wie du sagst, das Feld nachher ist sehr breit. Also ich sehe so halt, mit Japan, USA, Deutschland, so die 3 so ein bisschen Hauptfavoriten. Und
ja, jetzt hast du aber Brasilien vergessen, Spanien vergessen, Holland vergessen.
Das sind für mich so die 2, eben so Spanien, ich meine Frankreich auch, aber Frankreich ist jetzt auch schon unter Zugzwang nach dem ersten Unentschieden. Ja.
Eben darum, es gibt so, es ist so eine breite Masse, die da mit favorisiert wird. Und ich finde das mega spannend. Und eben, wie gesagt, es sind sehr viele Teams, sind sehr viele Matches, aber eigentlich sind sie genau gleich viel wie bei den Männern. Was erstaunt ja. Nein, was erstaunt ja. Die spielen auch sehr lang und so, aber ja, nein. Also von dem her.
Was, was, was ich auch noch neben dem Sportlichen noch schön finde, ist, so ein bisschen die schönen Stories, wo sie im Mannenfußball gar keinen Platz mehr haben, oder? Also, ich habe vorhin gesagt, es hat, glaube ich, 8 WM-Neulinge gegeben, also Nationen, die zum ersten Mal dabei sind. Ich habe gerade heute gesehen, Panama, wo die Nationalhymne gesungen haben, wo da fast eigentlich alle brüllt haben, wirklich Tränen in den Augen gehabt, das ist sehr schön. Oder die Geschichte, die wahrscheinlich ein paar von euch mitbekommen haben, Jamaika, dass die überhaupt nicht können dort sein. Ihre Übernachtungen haben die müssen über ein Crowdfunding, die müssen geleistet werden. Da hat es einfach keine Unterstützung gegeben. Die haben auch kein Freundschaftsspiel gehabt. Also, wenn es um Vorbereitung geht, die haben einfach keine gehabt. Also, ist hure krass. Und ich meine, wenn du überlegst, was da an Geld rausgerührt wird, wenn man jetzt auch schon sieht, in den grösseren Ligen, wie die Teams, wo auch noch, die gehen go testen, ja, und Jamaika hat einfach kein Geld für irgendwie Übernachtung und Freundschaftsspiele. Es ist schon noch eine andere Welt und trotzdem auf sehr, sehr hohem Niveau sportlich.
Und siehst auch, was das bedeutet. Eben, Sambia gewinnt alle ihre Freundschaftsspiele und am Schluss verlieren sie hoch. Jamaika hat keine Vorbereitung gespielt, unentschieden gegen Frankreich.
Genau.
Ja. Aber eben das, was du vorher angesprochen hast, finde ich auch sehr interessant. Und es hat so etwa die gegeben, Mannschaften, die da jetzt teilnehmen, wo ja die Männer sich noch gar nie für eine Fußball-WM qualifiziert haben. Oder Neuseeland, bin ich ganz sicher, wo die Frauen ein Goal geschossen haben, was der Mann, das erste Goal überhaupt ist von einem Neuseeländer an der WM. Weil die Männer sind ein paar Mal sind qualifiziert gewesen, aber haben kein Goal geschossen. Irgendwie so. Also einfach Stories, die mega toll sind. Und neben dem sportlichen Aspekt hat es ja auch so ein paar regeltechnische Aspekte, die ich sehr interessant finde. Was natürlich gerade am ersten Spiel oder am ersten Ding aufgefallen ist, ist das mit dem VAR, wo sich muss äußern, was er entschieden hat. Ja, es ist zwar eine relativ kurze Äußerung, die sieht man ja dann auf dem Bildschirm. Ja. Aber man hat immerhin noch ein bisschen eine Ahnung, was genau jetzt da passiert ist. Und es macht es ein bisschen sympathisch.
Ich finde es auch gut. Ich finde es aktuell noch nicht so gut, wie es eingesetzt wird. Also wenn eine Schiedsrichterin muss sagen, ich entscheide auf Penalty, habe ich jetzt nicht einen riesen Vorteil gegenüber, wenn beim VAR-Check steht so, hey, es ist Penalty. Aber ich glaube, das kann man ja auch noch ausbauen. Also man wirklich kann sagen, hey...
Sie hat dann ja gesagt, Foul von der Nummer 3 oder irgend so etwas. Ja.
Eben, gewisse haben das gemacht, gewisse ja nicht. Ich glaube halt auch, es ist noch ein bisschen eine Sprachbarriere natürlich, oder weil nicht alle, ich glaube, das beste Englisch haben. Auch in der Schweiz wird das eine Sprachbarriere sein mit unseren Sprachen, wenn dann das mal kommt. Ja, definitiv, ja. Nachspielzeit ist auch so ein Thema, oder?
Das ist ja nicht so ein neues Thema.
Nein, aber wir haben ja das in dieser Saison, glaube ich, nicht, oder? In der Liga so, oder? Haben wir das so übernommen und einfach noch nicht so gemerkt am ersten Spieltag?
Es wird vielleicht einfach nie mehr so lange unseren Fußball schauen.
Das kann sein, das kann natürlich sein, ja.
Ja, was ich noch wieder notiert habe, sind, es hat viele Penalties gegeben.
Schon, ja.
Und auch viel verschossen.
Ja. Ja, was ich noch mehr aufnotiert habe, ist so ein bisschen, wir wollen sie dann immer ein bisschen vergleichen, oder? Der Sport, oder? Frauenfußball, Männerfußball. Und ich finde es schon spannend, wenn man das schaut, dass gewisse Sachen im Frauenfußball viel wichtiger sind oder gefährlicher sind. Zum Beispiel, also ich finde, kopfballstarke Stürmerinnen, ist so Gold wert, wenn du das hast in deinem Team.
Gerade heute wieder ein Beispiel, oder?
Ja, Alexandra Popp. Ja, voll, extrem. Aber ich meine, die Shooter können einfach alle. Man muss halt auch sagen, es ist eine andere Sportart, wenn du im Goal hast du halt in keinem Fall, glaube ich, 2 Meter grosse Frau, sondern manchmal in den meisten Fällen irgendwie 1,70, 1,80 ist wahrscheinlich etwas Maximum, oder? Und ich meine, das verändert sich halt extrem, oder? Aber ich finde das spannend, ich finde es einfach es hat andere Sachen, die wichtiger sind, eben irgendwie Kombinationsspiel, irgendwie die Schnelligkeit, eben überzeugt. Und wenn du jemanden hast, der irgendwie in der Mitte gut im Kopfball ist, ist das sehr, sehr eine gute Waffe.
Definitiv. Und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern in Zukunft. Weil 2 Meter grosse Frauen.
Gibt's wenig, ja.
Gibt's gar nicht so viel.
Ja, das ist so.
Ja, was ich noch gemerkt habe, ist, es hat bis jetzt ein Spiel gegeben, wo beide Mannschaften das Goal geschossen haben. Das 2-1, glaube ich, das muss ich gerade schnell schauen, Schweden gegen Südafrika, 2-1. Ja. Und sonst ist irgendwo ein 0 gestanden.
Ja.
Also, wird schon auch auf die Abwehr geschaut. Und das würde wieder sagen, dass die einen vielleicht kleben. Oder eben, dass es viel zu 0 Spiel gegeben hat, dass, ja, die Qualität von gewissen Mannschaften halt doch noch nicht so weit ist, wie sie. Mm. Vielleicht gleich mal wird sein.
Ja. Also, sehr spannend. Ja, den Fakt habe ich gar noch nie gesehen, aber sehr spannend. Ja,
ja, und perfekte Dings zum Morgenessen, schnell Fernsehen anschauen, ein bisschen Fußball schauen. Sensationell. Eben, das ist guter Fußball, finde ich. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, sehr hart, zum Teil sogar. Ja. Aber ja, es macht Spass, denen zuzuschauen. Und freue mich auf die nächsten 2-3 Wochen. Es geht ja noch ein bisschen.
Ja, es geht noch ein bisschen, ja. Und ich freue mich vor allem auf die K.O.-Phase. Eben, dann hat man auch ein bisschen, ja, eben, hat man natürlich gewisse ausgesäbelt, die vielleicht jetzt nicht ganz so, mithalten. Ich meine, Deutschland hat aktuell eine Gruppe, wo sie wahrscheinlich relativ gut werden durchmarschieren.
Aber sie haben dann noch Kolumbianerinnen, gell?
Die sind relativ hart, ja. Das hat's geheissen, genau. Aber, ja, nein, also ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich. Ich weiss nicht, ob wir bei der Schweiz, ein bisschen vorausschauen. Ich gehe davon aus, die Schweiz, ich habe eigentlich geschrieben, also ich habe tippet im Tippspiel, dass sie das Achtelfinale erreichen, das heisst, die Gruppenphase überstönt. Das heisst,
ja, es kommt auf den Match morgen drauf an.
Ich glaube auch, dass der ist matchentscheidend. Nachher natürlich eben noch Neuseeland. Also, einfachste Gegner hat man gehabt. Und nachher wird es extrem schwierig, oder? Also, in der K.O.-Spiele habe ich mal geschaut, man trifft wahrscheinlich auf Gruppe, also man trifft auf Gruppe C und dort hat man Japan oder Spanien. Wäre beides sehr, sehr schwierig, aber ich glaube, es wäre sehr wichtig für die Schweiz, dass wir weiterkommen, um das noch einmal ein bisschen vorantreiben. Weil wenn man die Schweizer Nazi anschaut, es wäre ein Jahrgang, wo wahrscheinlich nach der WM die ein oder andere wird den Kader verlassen, wegen dem Alter.
Ja, und trotzdem hat es ein paar Junge dabei, die sehr, sehr viel Freude machen. Piubel zum Beispiel, oder sie, die jetzt verletzt ausgeschieden ist, wo ja auch ein Riesentalent gewesen wäre. Also, ja. Von dem her, es sieht schon, aber ja klar.
Aber jetzt Ramona Bachmann halt, ist halt jetzt auch auf einem, ja, ich glaube, auch so ein bisschen auf dem Zenit, oder? Wo nicht weiss, ob es noch eine WM gibt, ja.
Ja, Achtelfinal, hoffentlich. Aber eben zuerst hört der Norweger morgen. Morgen. Wobei eben die Norwegerinnen ja eigentlich eine Starspielerin haben, wenn man das so ein bisschen zugelassen hat im Eröffnungsspiel, wo sie eigentlich die ganze Hoffnung auf die setzen. Finde ich auch irgendwie, wenn dann die nicht performt oder man hat sie nicht gesehen im Startspiel häufig. Und dann ist man dann so enttäuscht. Ja, aber es gäbe ja noch viele andere in dem Team, die auch Fußball spielen können. Skandinavische Frauen sowieso können, glaube ich, alle Fußball spielen. Und darum, ja, also der Match mit einem Unentschieden, ich glaube, ein Unentschieden wird länger. Um die zurückbinden, weil ich glaube, die Philippinen werden nicht mehr in den Kampf ums Achtelfinale reinkommen.
Ja, glaube ich auch.
Und dann wäre das Goalverhältnis gegen die Philippinen wahrscheinlich am Schluss am wichtigsten. Und ja, sehen wir.
Ja, voll. Würde sagen. Was meinst du, wenn wir zurückreisen? Oder hast du noch etwas?
Nein, mein Flug geht gerade.
Mein Flug geht gerade.
Wir sind am Boarding, also von dem.
Schauen wir in die heimische Liga. Ja, der erste Spieltag hat stattgefunden. Die Liga ist wieder losgegangen. Tabellen natürlich überhaupt nicht aussagekräftig. Zwei Teams haben noch nicht mal gespielt.
Neuwen ist eigentlich noch gut.
Ja, es ist noch gut.
Für uns einfacher, oder? Wenn wir nicht mehr nur 5 analysieren, das kennen wir.
Hat sich nichts verändert, genau. Neumann ist nur ein Protesthängig, obwohl das wird wahrscheinlich nichts werden. Aber ich würde sagen, wir machen es doch wie jedes Jahr. Wir gehen durch, chronologisch. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Auftaktspiel, das es gegeben hat, wo GC gegen Serve geheissen hat.
Ja. Oder Berner gegen Weiler.
Genau.
Oder, ja, es gibt da noch viele Sachen, die man aufzählen kann. Ich finde, das hat man von Anfang an, also GC, haben wir ja bei der Analyse schon ein bisschen das Gefühl gehabt, da ist vieles im Umbruch, vieles neu und, ja. Servet hat schon den gefestigten Eindruck gemacht und ist darum, an ich so das Gefühl gehabt, aktiver gewesen. Und, ja, also eben, am Schluss, wenn man das Resultat anschaut, 3-1 für Servet, kann man von einem verdienten Sieg reden.
Ja.
Bei GC vor allem eine grosse Baustelle, die Innenverteidigung. Sekko sieht dort etwa 3-mal nicht so gut aus.
Ja.
Und, ja. Aber eben, wenn man es chronologisch anschaut, 16. Minute, Pass vom Severin sehr ein geiler Pass, aber eigentlich, wenn der Innenverteidiger dort ist, sieht der Bedia den Ball nicht.
Ja, ja.
Setzt sich dann aber wie so ein Sturmtank, setzt er sich dann durch und haut das Ding rein.
Ich habe mir dort noch aufnotiert, also der Hammel, für ihn ist natürlich mega schwierig, oder im Goal, oder? Weil er geht wahrscheinlich davon aus, der Verteidiger hätte ihn oder kann ihn irgendwie stören, aber ich finde, er macht natürlich durch das auch nicht ganz den optimalsten Eindruck. Aber,
schwierig, glaube ich, für einen Goalie. Ob du rauskommst, dort bleibst und so. Und
ja, ja.
Ja, wenn Bedia mit voller Wucht kommt.
Ja, willst du nicht. Als Innenverteidiger, definitiv. Ja.
Aber dann ist irgendwie GC wach geworden, habe ich das Gefühl. Und dann hat sie ein bisschen versucht, Fußball zu spielen, mitzuspielen. Und ja, ich glaube, 7 Minuten später. Ja. Der Corbeano heisst er, glaube ich, auf der Seitenossen sieht den Dänge. Und das ist eigentlich eine Position, die, ich weiss nicht, ob man bei Servette nicht weiss, dass den Dänge schiessen kann. Oder vielleicht ist man gar nicht darauf eingestellt, dass er spielt, weil er ist ja immer wieder verletzt.
Sehr viel verletzt, genau.
Aber, ein geiler Schlenzer, den er dort auspackt zum 1-1.
Ja.
Und dann habe ich das Gefühl gehabt, bis zu der Pause das Spiel relativ ebenwürdig gewesen. Es hat auf beiden Seiten hat es Möglichkeiten gegeben, nicht wahnsinnig viel, aber beide sind ein bisschen, also GC ist besser ins Spiel gekommen dank dem Goal. Vielleicht hat das auch Selbstvertrauen gegeben.
Ja. Ja, definitiv. Also eben beim 1-1-Date habe ich mir noch aufgeschrieben gehabt, Joel Mall hat ihn natürlich gehabt, oder? Ganz klar, unser Gast natürlich, den wir mal gehabt haben. Nein, mir hat das ein bisschen, ich bin ein bisschen überrascht gewesen irgendwie, vielleicht der Frick auch. Mich hat es gedacht, der ist dort ein bisschen langsam runtergekommen. Dass ich jetzt schon in den ersten 2 Goal 2-mal den Goal kritisiere, das spricht jetzt nicht für mich, aber, ja, ich weiss auch nicht, ob ihm jemand noch vor der Sicht gestanden ist. Der Schuss ist natürlich auch super gewesen, aber, ja.
Ja, kann man auch mal so sehen, dass der Stürmer oder eben in dem Fall der Dänge das halt einfach auch sensationell gemacht hat.
Voll.
Wieso das der dort zum Schuss kommt, ist eine andere Frage. Den Goalie kann man auch anschauen, ja. Wenn er sie wahrscheinlich 2 Meter groß gewesen wäre, hätte er gehabt.
Genau.
Um nochmal das von vorher aufzugreifen.
2 Meter grosse Frau.
Ja. Pause. Und nach der Pause so ein bisschen Geplänkel, haben wir das Gefühl, ja, es ist halt ein Eröffnungsspiel, man versucht und schaut mal, wie es ist. Oder man heisst Servette und spielt den Ball auf den Bedia und lässt mal schauen, was passiert, weil der tankt sich da einfach durch nach einer Flanke vom Cutesa. Er denkt, ja komm, Verteidigung sehe ich eigentlich nicht, mach einfach.
Ja, es ist eindrücklich gewesen. Also irgendwie, man hat ja gesagt, es ist der, der am meisten Goal geschossen hat in diesem Kalenderjahr, aber
jetzt weiss man auch warum.
Ja, jetzt weiss man auch wirklich definitiv wieder warum. Also, es ist wirklich sehr stark gewesen. Also,
es hat sich einfach noch nicht ganz bis zu GC um erzählt, dass der Bedia Sack stark ist.
Dass etwas kann, genau, ja.
Ja, eben, also, die Verteidigung dort, die gesamte, finde ich,
ja. Das ist zu einfach.
Ja. Und dann, willst du weiterfahren?
Hat es noch einen Abschluss gegeben? Ja, am Schluss hat es ja noch eine Penalty gegeben. Ja. Gimeno ist eingewechselt worden, also in der 73. Minute.
Also, das ist, wenn man einen Crivelli bringen und einen Gimeno bringen, per se schon auch etwas, wo man kann sagen, doch, da ist auch Potenzial vorhanden bei Servette.
Ja, ich hätte auch gedacht, ja. Und eben, ich meine, 4 Minuten später hat Gimeno den Penalty, den er rausholt, wo er gefällt wird. Ich habe ja ein paar Mal kritisiert, dass er manchmal ein bisschen Leichtigkeit, da ist es relativ klar gewesen.
Also, es sieht schon komisch aus. In der ersten, also im SRF, in der SRF-Wiederholung hat es schon sehr, sehr komisch ausgesehen. Aber wenn man es, ich glaube, auf Blue hat es dann nochmal gezeigt und dort findet eine Berührung statt. Und der Ding ist sich auch völlig in der Sekunde. Ist sich ja dort auch, geht auch nicht go motzen oder so. Ja. Also, ich glaube schon.
Ich hätte gesagt, ja.
Trivelli, Boom, 3-1.
Ja, Crivelli einfach ein riesen Hammer einfach in die Mitte gehauen.
Wenn der Hammer hätte können stehen bleiben, wäre mit dem Ball ins Goal gekommen.
Wahrscheinlich, ja. Ich gehe davon aus, ja. Ja, dann hat es ja ein Spiel gegeben. Gleichzeitig ist das, glaube ich, gewesen, oder wenn ich es richtig im Kopf habe, ja, genau. So Gallen-Basel ist es gewesen und,
die kennen einfach nichts von wegen Abtasten, oder?
Nein, das ist,
überbewertet so etwas.
Ja, definitiv in allen Belangen Offnungsvisier gewesen.
Aber spannend, oder? Wenn man so überlegt, wo steht der FCB, haben wir uns gefragt vor der, also Saisonanalyse, Es sind 11 auf dem Platz gestanden.
Ja.
Am Schluss noch 10. Ja, jetzt hast du 2 neu geholt, der Barry und der Dubasin, der eine gelb-rot, der andere verletzt. Also irgendwie, die ganze Yashari-Geschichte ist auch noch irgendwo so am Laufen. Also ich finde schon das Kader, und jetzt werden die englische Woche noch, und man will ja in die Gruppenphase, das heisst, es gibt nur noch englische Wochen. Schon sehr dünn, wo momentan der FCB auf dem Eis, wo er steht. Klar, ja, es sind 11 Spieler, die Fußball spielen können, und es sind, hocken dann noch ein paar auf der Bank, aber es wird schon, habe ich das Gefühl, immer wieder dünner.
Ja, vor allem, wenn man es so spielt, wie der Schulz jetzt das im ersten Spiel aufgestellt hat, dass der Augustin und der Barry oder Barry spielen, was mich schon ein bisschen erstaunt hat, weil ich dann gedacht, so, ja gut, aber dann hast du natürlich nur noch den Hunziker als gelehrter Stürmer auf der Bank. Das ist dann schon eher dünn und ja, bin gespannt, was da noch nachgelegt wird. Ayeti schwebt ja da noch im Raum rum. Ich weiss nicht, ob denn das etwas wird, aber ja.
Ja, Geld haben sie jetzt. Es ist ja seit dem letzten Podcast ja auch noch da am Tuni gegangen. Also von dem her, ja, ein bisschen Geld müsste rum sein. Und ja, man hört auch wieder von anderen Gerüchten. Das ist so interessant, oder? Auch Doi wird irgendwo wieder gehandelt. Mhm. Und das ist ein gutes Stichwort. St. Gallen hat zwar von Anfang an gepowert, aber so die erste richtig zwingende Aktion hat Dänen Doi gehabt.
Ja.
Ablenker an Pfosten. Und ja, eben trotzdem, es ist Qualität und beim FCB. Man darf sie nicht abschreiben. Und auch in dem Spiel, finde ich, haben sie es nicht so schlecht gemacht. Klar, zweite Halbzeit können wir nachher drauf, sind es eine weniger gewesen und St. Gallen ist hat sich in einer Rausch gespielt. Aber ja, sie sind trotzdem irgendwie dran geblieben und haben mitgespielt und auch echt nie aufgegeben. Und dann hat er noch den Witzig der Pfosten getroffen später. Also, es ist das Metallfestival gewesen am Anfang. Aber eben nichts mit abtasten. Das kennen die nicht.
Was man vielleicht noch sagen muss, obwohl das hat man ja in der Vorbereitung auch schon ein bisschen gesehen, dass St. Gallen ein anderes System spielt, das sie auch schon gespielt haben, oder das sie letztes Jahr gespielt haben, eigentlich mit 4-2-2-2 oder 4-4-2, einfach ein bisschen sehr, sehr konzentriert, ein bisschen weniger über die Flügel, sage ich jetzt einmal.
Herr Altemann,
genau, das Wort habe ich gesucht eigentlich, genau. Und mir hat das eigentlich noch recht gut gefallen. Bin gespannt, wie sich das wird verhalten, weil sie eigentlich ja auch einen typischen Zehner noch gekauft haben mit der Van der Veen. Aber ich glaube, wenn das der Görtler so weiterspielt und der Witzig auf der anderen Seite, muss man sagen...
Also mir hat vor allem im Zentrum der Fasli mega gut gefallen.
Hat mir auch gut gefallen, ja.
Riesenwatch gemacht, das Denker-Lenker-Dings auf der 6. Position.
Ja, definitiv, ja.
Hat ihm gut getan, das Jahr bei Pauli.
Mhm.
Und ja, aber eben, es braucht ja dann auch Goal, damit es so ein bisschen Würze gibt in dem Spiel. Und ja, da kann man... Ich tue erst vorher angefangen mit dem Goalie-Bashing. Ich finde, da kann man den Hitz halt schon auch nicht gerade von der Unschuld absprechen.
Nein.
Oder wegsprechen.
Gar nicht.
Dann muss er irgendwo links oder rechts wegklatschen oder fangen. Und ja, ich weiss, er ist noch wahrscheinlich abgefälscht und er sieht nicht so viel. Und
Sonne auch noch, ja, genau. Aber trotzdem, ja.
Und, was man auch da darf sagen, ist, der Einzige, der reagiert hat nach dem Abprallen, ist der Köbels. Darum steht es 1-0 für St. Gallen in dem Moment. Alle anderen Basler Verteidiger schauen nur zu.
Genau.
Das hat mich noch irgendwie krass gedacht, dass die dort einfach so gar nicht reagiert haben. Vielleicht haben sie davon ausgegangen, ja, der Hitz ist so gut, der hebt einfach. Und, also,
ja, die nicht,
Interpretation
aber ja.
Von dieser Szene.
Ja, ja. Ja, und dann hat man ja gemeint, du, sehr guter Zeitpunkt vor der Pause knapp. Jetzt geht man mit der Führung in Pause, aber...
Ja, ist ein bisschen länger gegangen, bis Pause war. Kann man ja. Hemmschulden.
Das ist so. Ja.
Vierte Minute, fünfte Minute von der Nachspielzeit.
Ja.
So, ja. In dem Bereich.
Ja. Ja, der Freistoß dort und, ja, sag jetzt mal, wie man es in der Mauer nicht machen sollte, hat der Von Moos gezeigt. Ich glaube, der Freistoß wäre nicht so gefährlich geworden, aber, dadurch, dass der Von Moos weit rausgumpelt und, mit seinem Hinterteil noch der Ball eigentlich ins Goal ablenkt, hat der Zeugi da keine Chance. Und ja, ist natürlich sehr unglücklich gewesen und sehr ärgerlich.
Ja, und eben wie gesagt, beide Goal, echt in dem Sinn nicht zwingend. Ja. Trotzdem ist man ja als neutraler Zuschauer froh, wenn es Goal gibt.
Ja.
Und nachher hat Pause, nach der Pause, denkt, hey, St. Gallen ist klar besser gewesen. Und ich meine, ganz ehrlich, beste Aktion dann vom Spiel, die ich mir notiert habe. Akolo ist reingekommen, Möller ist reingekommen, du hast es angesprochen in der Saisonanalyse, es ist der eine von Arsenal, Möller, Junge. Ja. Ich meine eben, der Pass von Akolo schon toll, dann nimmt er mit und dann mit dem Hacke, wo er hinterher spielt. Zanotti, der dort super steht, wo er eine Platte haut und dann könnte man sogar noch mehr daraus machen am Schluss. Ja. Aber eben, die zwei, finde ich, haben schon Power und auch Geschwindigkeit nochmal reingebracht. Mhm. Und gerade Power ist halt wichtig bei dem Spiel von St. Gallen, dass man immer wieder Neues kann drauflegen kann.
Ja, definitiv, ja.
Und wenn dann halt der Gegner noch eine rote Karte überkommt, spielst du halt noch mehr in die Karte, weil dann hast du noch mehr Platz und kannst noch mehr drauf. Und
ja, definitiv. Also
ich habe das Gefühl, ein bockstarkes St. Gallen gesehen in der zweiten Halbzeit.
Ja, also anders kann man das nicht sagen, ja. Und eben natürlich mit der Schwächung, wo man sich selber zugefügt hat, hilft das natürlich nicht. Und nachher hat man halt nichts zwingend zu bekommen, weil man muss wirklich sagen, also wir haben jetzt über die erste Halbzeit geredet und wir haben keine Chance sonst gesagt von Basel. In der zweiten Halbzeit muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich auch nichts gesehen, wo zwingend war. Von dem her, das ist natürlich dann zu wenig.
Ja, und eben, es braucht dann auch einen Hitz hinten mit einer Monsterparade, die dann mal eines klärt von gegen Akolo. Sonst wäre das Spiel auch vorher schon in eine andere Bahn gelenkt worden. Mhm. Und ich meine, so wie es am Schluss dann rausgekommen ist, ist es natürlich fast kitschig. Ja. Dass sie am ganzen Schluss noch den Gürtler reinhaut, weil eben die ganze Diskussion, die dann noch, weiß auch nicht, medial entstanden ist, ob der Gürtler und der Zeidler nicht mehr so gut miteinander können, hat man da jetzt nicht in dem Fall nicht gesehen, finde ich. Und ja, darum, vor dem Block von der St. Galler haut er dort rein. Also, besser geht es, glaube ich, gar nicht aus Fansicht.
Und ich glaube, irgendwie, also ich weiss nicht, wie das aufgekommen ist und wie das rausgekommen ist. Alle, die gefragt werden, dementieren das natürlich. Ich hätte jetzt gesagt, die Einzigen, die Probleme mit dem Gürtler hatten, war der Börcher und der Schmid, die dort zu passiv waren bei dem Goal. Oder einfach fast ein bisschen nonchalant irgendwie dort hingegangen sind für das, was man weiss, dass der Gürtler entweder kreieren kann, irgendeinen Steckpass spielen oder eben so schiessen, wie er gemacht hat. Und ja, das hat mir gar nicht gefallen, wie die Verteidigung dort agiert hat von Basel.
Das ist der Unterschied zwischen uns zwei. Ich sehe es, schöne Aktion, super gut, und du bist wieder am Motzen über irgendwelche
Sachen. Ja, weißt du, ich meine, man muss natürlich sagen, oder? Weißt du, ich denke auch voraus, jetzt auf den Donnerstag, wenn Basel gegen Tobol spielt aus Kasachstan, dann magst du etwas nicht leiden.
Nein, magst du natürlich nicht leiden.
Und, aber hoffen wir,
dass. Jeder mal ganz einen anderen Match.
Ich gehe auch davon aus, ja. Ich bin auch mega gespannt. Ich habe eigentlich erwartet, dass Basel mit einer Dreierkette spielt, wie sie auch in der Vorbereitung gewisse Matches gemacht haben. Ist jetzt wieder aber, sagen wir mal, eher klassisch gewesen. Ich bin auch gespannt, was da für Veränderungen gibt, ob der August auch weiterhin hinter der Spitze spielt. Dann müssen wir jetzt halt im nächsten Spiel jemand anderen spielen als der Barry vorne. Dann wären nur noch der Hunziker rum. Ja, also, in Basel gibt es natürlich noch etwas zu tun. Aber man sollte es auch nicht dramatisieren, weil, es ist das erste Spiel. Wie du gesagt hast, kann noch viel passieren.
Definitiv. Ja, apropos erstes Spiel. Es ist für mich am Samstagabend das erste Spiel in der Schütze, wo ich einfach zuschauen. Und dann ist es das erste 0-0 in der Super League, wo in der Schütze je gespielt wurde. Danke für gar nichts.
Ja, aber dafür hast du viele geile Karten gesehen, oder? Das ist ja auch etwas wert, oder? Muss man schon sagen.
Ja, vor allem die erste nach 4 oder 5 Minuten von Belocco, wo ich muss sagen.
Das ist kein Foul, also das ist schon so. Aber es hat ein bisschen passt halt. Niemand hat mehr geile Karten letzte Saison geholt als der Belocco.
Für mich hat es ein bisschen komisch gedacht zum Schiri, aber das ist eine andere Diskussion. Ja, später habe ich das Gefühl, Winterthur hat genau ähnliche Fouls gemacht und hat gar nichts bekommen. Also ja, nein. Diskussion. Ein ganz anderes Winti als vor letztes Jahr, kann man glaube ich so sagen. Wenn man nur schon schaut, glaube Stillhardt, Jankiewicz, Siedler, Zuffi, Türkes, da ist doch einiges gegangen. Auch an Qualität. Und ich habe das Gefühl gehabt, das hat man auf dem Platz auch gesehen. Ein bisschen mehr Routine, ein bisschen mehr Dings und nicht mehr das einfach vorne hoffen, dass die Giusto und der Burkhardt irgendetwas machen, weil sie schnell sind.
Sondern weil der Türke sehr nicht schnell ist, oder?
Nein, aber in der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass Winterthur auch daheim das Spiel kann diktieren. In der ersten Halbzeit ist es sehr ausgeglichen gewesen, finde ich. Der FC ist sogar an Luzern am Anfang ein bisschen besser gewesen, aber eben nicht zwingend. Mm. Und Frick hat das alles genau so gesehen und hat dann gedacht, ja, dann wechsle ich halt dreimal, ich muss irgendetwas machen.
Hat auch nicht geholfen, irgendwie. Aber eben, er hat gemeint,
hat eher destabilisiert, glaube ich, im Nachhinein.
Ja. Vor allem auch die Wechsel, die er gemacht hat, habe ich schon eher speziell gefunden. Also, also mit dem Kadak und dem Aboubakar, ja, habe ich jetzt speziell gefunden, dass man die gerade jetzt so bringt, oder? Weil ich meine, klar, der Dorn ist dann ein bisschen defensiver gewesen, aber der Dorn ist auch der Einzige, der eine Chance gehabt hat, irgendwie für FCL, oder? Nach 10 Minuten schön rausgespielt gewesen, aber habe ich jetzt irgendwie so wie fast das Gefährlichste gefunden. Irgendwie ist der Dorn so eine, wir haben ja mal die Sendung gehabt über die Allrounder und, irgendwie weiss man, glaube ich, nicht genau, wo man ihn dann packt und ich finde das fast ein bisschen verschenkt defensiv.
Ja, dafür weiss der Patrick Rahmen sehr genau, wo er den Stilhardt hinpackt. Apropos auch so einen Allrounder. Ja. Der hat das, also von mir aus gesehen, Superleistung gemacht, Superleistung abgeliefert in der Innenverteidigung. Mhm. Kann er auch, wissen wir ja. Also, der kann ja alles. Ja.
Obwohl ich gesagt habe, ich sehe ihn lieber vorne, aber eben, man muss sagen, wenn er Zuffi und Jankiewicz vorne spielen, ja.
Der bleibt halt einfach nur noch hinten ein Plätzchen.
Ja. Und das macht er gut, ja. Und hätte ja der sogar noch die Chance gehabt zum Sieg, oder?
Ja, wobei, eben, muss, wenn man Chancen zum Sieg anschaut, ich glaube auch die von Luzern von Burg muss man ansprechen. Stimmt, wäre der Burg ein Stürmer, wäre der drin. Gar nicht flott behauptet. Mhm. Weil er kommt ganz allein im Strafraum zum Schuss. Also dort auch die Verteidigung. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, Winterthur hat sich immer gesteigert in dieser Partie und ist immer besser geworden. Aber dort haben sie nicht ganz gut aufgepasst und eben vielleicht auch das Gefühl gehabt, was macht der Innenverteidiger, den können wir noch schiessen. Mhm. Ja. Und der hat dann ganz später nochmal, so ein bisschen die Person gewesen von dieser Zeit dort, nach einem Bock um,
Becker,
genau, mit einem kurzen Bass und dann, rettet der Burg mit dem Kopf für den schon geschlagenen Loretz. Dort wäre er geschlagen gewesen. Nachher hat er ja dann, kurz schnell aufgedreht.
Unglaublich. Ja, es tut sicher an einem Goalie auch gut, oder? Klar, er ist ja schon das Eis gewesen, Zeit lang, der aber auch verletzt war und jetzt eben der Kopfball vom Stilhardt oder vor allem der beim Bus in der 86. Minute, also das ist schon sind zwei Wahnsinns-Saves gewesen und ich glaube nach dem Spiel ist er zu Recht gesagt worden, also Winterthur hat den Sieg sicher verdient gehabt.
Und man hat einen Haufen enttäuschte Gesichter gesehen von der Schützenwiese Heilauf.
Ja, das glaube ich. Und eben, man muss einfach noch erwähnen, oder? Der Protest, der noch hängig ist, der eingeleitet worden ist von Luzern, wegen dem Ballet, der gespielt hat, der im Spiel vorher, im Testspiel gegen Villarreal B rot bekommen hat, anscheinend
zu. Oder vielleicht nicht.
Eben, das ist so ein bisschen, ich finde es maximal unglücklich. Ich habe schon gelesen gehabt, die Liga hat eigentlich jetzt da gesagt hat, dass er darf spielen, sieht wahrscheinlich so aus, als würde da nichts passieren. Ich finde es ein bisschen komisch, wenn dann er im System innen gesperrt ist. Wir lassen es auf uns zukommen. Aktuell ist es 0-0 gewertet und ich glaube, es wäre auch okay, wenn das so bleibt.
Und alle, die da jetzt momentan da über den FCL ablästern und so, geht doch nicht und noch Protest, zuerst schwach spielen und dann Protest. Sie haben den Protest in den ersten Sekunden vor dem Spiel hergebracht, das Spiel noch nicht gespielt gewesen.
Hat also, es noch nicht schlecht gespielt.
Einfach noch das, vielleicht hat man gewusst, dass man schlecht gespielt hat.
Ja, vielleicht hat man gewusst, heute wird nichts. Genau, ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch zum Sonntag. Und das hat gestartet mit, zwei Parallelspiele wieder gewesen, mit FCZ gegen Iverdon, einer von den Aufsteiger. Die, die am meisten auf dem letzten Platz getippt worden sind, zumindest in unserem Tippspiel, ist Iverdon, nicht der FCZ natürlich.
Ja, und du hast uns da einen Haufen vorenthalten bei der Saisonvorschau. Alle die Transfers von Iverdon
hast du schlecht genannt. Ich habe da sehr schlecht.
Sollen wir uns da vorbereiten auf ein Spiel, Adi, wenn du auch...
Ja, wenn ich alle nicht aufzähle. Ja, ist krass, was die noch bekommen haben. Ich zähle gar nicht alle auf. Was man muss sagen, es ist jetzt gerade die Phase von der Saison, wo ich jetzt das Jahr irgendwie das erste Mal so wahrnehmen, ich komme dem nächsten Spiel auch noch drauf. Jetzt beim FCZ hat zum Beispiel der Tosin und der Ayeti sind auch nicht im Kader gewesen, weil die in Verhandlungen sind. Ich habe das jetzt irgendwie nie so richtig bewusst im Kopf gehabt, dass das so auch transparent war, aber ja, finde es eigentlich gut. Eben sieht beim Tosin sicher gut aus, dass er nach Frankreich geht. Glaube, Toulouse, wenn ich es richtig im Kopf habe, Tahiti ist, glaube Panathinaikos im Gespräch.
Ja. Seit dem Njonto ist schon ein bisschen etwas gegangen. Und der FCZ hat letzte Saison können, europäisch spielen in der Euroleague.
Ja.
Und von dem her, also, man hätte ja schon auch europäisch können etwas zeigen. Und darum glaube ich schon auch, dass die Spieler dann auch begehrt sind, weil Tosin hat ja auch eine sehr gute Saison gespielt.
Sicher, und es ist natürlich hart, oder? Wenn man gesehen hat, es hat gestartet, Okita, Avrei, Rohner. Nicht jetzt alles, wirklich Stürmer, aber, die haben es dann am Schluss eigentlich doch auch sehr gut gemacht. Aber, wenn man jetzt da kurz zurückschaut, wie das angefangen hat, Iverdo hat ein, zwei Chancen gehabt. Vor allem mit Weitschuss. Lusuea hat einen Schuss gehabt, Weitschuss, eine erste Chance für sie. Kevin Carlos hat einen schönen Schlenzer gehabt. Aber man muss ehrlich gesagt sagen, am Schluss war das sehr oft gewesen. Irgendein langer Ball vom Goalie. Und dann, früher hat man gesagt, der liebe Gott hilft irgendwie, dass der Ball zum Stürmen kommt und dann schiessen wir irgendwie. Ja, so ist etwa das Spielsystem gewesen und das ist natürlich schwierig, vor allem wenn im FCZ, wenn man schaut, wer in der Innenverteidigung, Katic, Camberi, Taprella, ja, sind ein paar Kanten, wo die schwierig sind, hoch zu bezwingen.
Darum hat es auch gedacht, am Anfang, wir tun mal defensiv ein bisschen wichtig arbeiten.
Genau, hat
am Anfang auch gehofft. Ja, das war ein richtiges Abtasten gewesen.
Definitiv. Und es hat natürlich wieder mal einen Fehler gebraucht, dass es zu einem Goal kommt. Das braucht es fast immer.
Ja, dort hat nämlich niemand abgetastet.
Genau.
Dort ist auch gar niemand in der Nähe gewesen. Niemand?
Nicht annähernd. Nein, man muss wirklich sagen, der Rohner ist auf dem Flügel gewesen. Er hat viel zu viel Platz gehabt bei den Flanken. Nachher auch in der Mitte. Okita kommt eigentlich ohne Zugriff vom Verteidiger. Der Maluala ist viel zu weg und sieht ja noch unglücklich aus. Er ist zu weit weg und dann versucht er noch irgendwie komisch zu klären mit dem Fuß statt mit dem Kopf. Und das ist, ja, das lässt sich da Okita nicht nehmen mit dem Kopf. Und dann ist 1-0 gewesen. Ja, und dann hätte man wirklich müssen sagen, bis Ende von der ersten Halbzeit ist nicht mehr viel gelaufen. Was ich mir aufgeschrieben habe, der Innenverteidiger, der Tijani von Iverdo ist sehr, sehr massiv gelb-rot gefährdet gewesen, schon nach 35, 40 Minuten. Immer auf den Mann gegangen. Hat dann auch noch einmal Glück gehabt. Wenn man ganz, ganz streng gewesen wäre, hätte man vielleicht wirklich sogar gelb-rot können geben. Aber er ist dann auch nach der Halbzeit einmal ausgewechselt worden. Ja, dann war die Halbzeit gewesen. Man hat nicht ganz grosse Anpassungen vorgenommen. Man hat den Silvan Wallner eingewechselt für Daprella. Ich habe nicht ganz gehört, ob jetzt dort eine Verletzung vorgelegen ist. Könnte mir aber das vorstellen, weil er hat eigentlich ein ganz okay Spiel gemacht.
Aber der Innenverteidiger von Iverdo hat verletzt raus müssen. Einen. Und ein anderer ist reingekommen.
Genau. Das war auch noch gewesen, ja. Das war ein kleiner Nachthalbzeit, glaube ich, noch gewesen, oder? Das ist,
ja, definitiv. Und ich meine, das ist schon erste Aktion und dann sieht er einfach bei dem Ecke den Katic nicht.
Ja, das ist natürlich hart, oder? Der Ecke dort, wo der Guerrero schlägt, der Conde am ersten Pfosten verlängert einfach und am zweiten Pfosten, wie du gesagt hast, ganz allein ist der Katic mit einem schönen Hechtkopfball. Ich finde, das kommt immer zu wenig. Es gibt viel zu wenig. Ja, das ist etwas sehr schönes Mittel, weil mit dem langen Bein hat das nicht gelangt und wenn die so eingeübt gewesen ist, die Variante, grossartig, sehr, sehr schlecht verteidigt, glaube ich, ein bisschen Lehrgeld müssen zahlen.
Allgemein im ganzen Spiel. Sie haben es zwar per se nicht schlecht gespielt, aber man hat schon gemerkt, dass, der FCZ von der Qualität her oder einfach nochmal hat können einen drauflegen.
Ja, also vor allem am Schluss. Ja, also vor allem das Wechsel, oder? Hat man auch noch viel nachher können legen. Was immer da nicht oder noch nicht kommen, eben wie du gesagt hast, oder? Das sind ja gewisse Spieler wie Varol Tazar, der irgendwie glaub, 4 Tage im Teamanfängs ist, oder? Der kann noch nicht ganz so in den Mechanismen eingebunden sein. Ich habe noch einen Freistoß vom Guerrero.
Ja, er muss es halt allein machen.
Nein, eben, Guerrero hat noch einen Freistoß gehabt, wo, der Afrey den Kopfball gemacht hat, hat den Martin spektakulär gehalten. Und der hat einen Doppelwechsel gehabt mit dem Krasnitschi, der reingekommen ist, und der Afticai. glaube, Krasniqi selber hat schon, hat dann noch drei riesen, also grosse Chancen gehabt, wo er vor allem, ja, geschlänzt hat, entweder neben das Goal oder auch am Martin gescheitert ist. Aber,
man kann, glaube ich, einfach sagen, der FCZ hat definitiv höher müssen gewinnen.
Punkt. Hat höher können gewinnen und Iverdon
müssen.
Definitiv. Und Iverdon ist noch recht platt gewesen, aber da fehlt auch noch gewisse, ein bisschen Trainingsrückstand bei gewissen, könnte ich mir auch noch vorstellen.
Ja, andere Aufsteiger haben es besser gemacht an dem Tag.
Andere Aufsteiger haben es besser gemacht und, ein richtig unbequemer Gegner wird das für alle werden und das ist jetzt, so positiv gemeint, wie man es nur kann, natürlich. Ja, Lausanne hat gegen IB gespielt, der amtierende Meister. Da hat es auch so einen Fall gegeben. Der Christian Fasnacht ist nicht im Kader gewesen. Der ist in Vertragsverhandlungen. Ist jetzt, glaube ich, auch noch klar, wenn ich es richtig gesehen habe, mit Norwich geht er in die zweite englische Liga.
Der Trainer kennt er ja.
Der Trainer kennt er ja, das hilft natürlich sehr, genau.
Und, ja, schön. Freut mich für ihn. Ich mag es sich gerne, dass es einfach mal geklappt hat mit dem Ausland und viel Glück.
Ja, definitiv. Er hat ja ein, zwei Mal schon die Chance gehabt, eben Werder Bremen hätte dann nicht geklappt und jetzt hat man ihn, glaube ich, müssen lassen. Sicher ein spannendes Pflaster. Zum Spielerischen, Lausanne hat sehr frech gestartet, da hat es auch ein, zwei Chancen gegeben. Ich habe mir gerade aufgeschrieben gehabt, vom Ilie hat es eine Chance gegeben, wo nachher ein Eckball resultiert ist. Dort hat Husic noch eine grosse Chance gehabt per Kopfball. Und,
Jeder hat das paar Mal versucht zu schiessen.
Aus genau, jeder Lage. Zweimal. Genau, hat eines vom Ugrinic und eines vom Elia, von der Grundlinie zurück Pass bekommen. Das haben wir ja gelernt gehabt, dass das immer gefährlich wird. Beide Mal gescheitert oder ein bisschen daneben geschossen. Ja, und dann ist die erste Halbzeit auch schon durch gewesen und dann hat man sich das,
Ist der Druck vom Lustenberger vor der Pause gewesen?
Ja, das bin ich jetzt gar nicht sicher. Ich habe nur sehr viel. Ja, den kann man sicher noch erwähnen, ja. Allgemein habe ich relativ viel Kommentare gehört zum Lustenberger. Ob jetzt der schon ein bisschen zu alt ist, ob das...
Ja gut, gegen einen Baldi oder wieder gegen einen Sanchez. Sie ist halt einfach per se uralt aus. Kann sehr wahrscheinlich 22 sein und du siehst uralt aus.
Das ist definitiv so, ja, auf jeden Fall. Vor allem eben der Baldi, der hat etwas mitgebracht, wo ich selten gesehen habe, jetzt so, gerade auf den ersten Blick. Eben, er ist ja ablösefrei gekommen im Winter. Und jetzt zum ersten Mal in der Super League gespielt und muss sagen, der hat Eindruck gemacht mit seinen Tempo-Dribblings und ist ja dann auch noch Teil geworden nachher, wenn es ums Goal gegangen ist.
Wie auch die Ili auch, oder? Auch der, ein Belebenselement, IB unter Druck gesetzt und, ja, sie haben da ein paar gute Junge, die dann auch geführt werden von der Routine. Also, der Custodio hat mir auch sehr gut gefallen.
Mega. Ja. Das ist gerade ein gutes Stichwort mit dem Custodio, oder? Kurz nach der Pause. Custodio mit einem schönen Pass auf Sanchez. Der Rajoppi steht recht zu weit vor dem Goal, muss man sagen. Sanchez versucht den Heber, könnte ihn auch auf Sehen überspielen, wo noch ein bisschen besser postiert wäre.
Ja, Sehen haben sie auch noch.
Sehen haben sie auch noch. Ich muss ehrlich gesagt sagen, er ist recht kritisiert worden, dass es ein bisschen egoistisch war. Ich muss ehrlich gesagt sagen, du musst doch den probieren, wenn der Goalie so weit vor dem Goal steht. Hat auch nicht so viel gefehlt. Ich hätte es auch probiert, aber darum spiele ich auch nicht in der Superliga wahrscheinlich. Weil sie sind gerade noch bestraft.
Nur wegen dem spielst du nicht in der Superliga. Nur
schließlich wegen meinem Egoismus, genau. Aber zwei Minuten später hat es dann eine andere Situation gegeben, einen extrem langen Ball aus der eigenen Hälfte von IB auf einen Monteiro. Da kommt eigentlich der Ball fast an der Grundlinie über, zieht nach innen und nach hinten, was irgendwie nicht sollte passieren, ehrlich gesagt. Und schießt dann, und dann hat man noch Pech, dass der Schuss abgefälscht ist vom Antoine Bernet.
Früher hat es geheißen, wenn du eine aussichtslose Position hast, versuchst du einfach mal zu schiessen. Irgendeiner lenkt den Kopf schon ab.
Ja, das hat er gemacht und das hat gut geklappt. Und ist sein erster Goal in dieser Saison. Und dann hat man so gedacht, okay, jetzt ein bisschen aufmüpfig gewesen vom Aufsteiger, jetzt hat sich das erledigt. Nein, Husic, Langenball. Ich glaube, an Benito ist heute noch schwindelig. Baldi kommt der Ball, macht irgendwie 3-4 Höcke. Wie gesagt, der Benito, ich kann nicht sagen, sieht jetzt schlecht aus. Ich meine, es ist einfach ein Tempo-Dribbling, wo er Unterstützung würde brauchen. Dort auch Lustenberger wenn er würde unterstützen, würde er wahrscheinlich auch Miro Csopi nicht im Weg stehen oder in der Sicht stehen. Aber auch da muss man sagen, aus spitzem Winkel, so schön in die lange Ecke geschlänzt. Ich glaube, Miro Csopi hält da, wenn er ihn sieht. Aber auch da muss man sagen, einfach schön gemacht.
Ja, definitiv. Und auch gar nicht so unverdient.
Nein.
Von dem her gesehen, finde ich, ja.
Und da hat man das Unentschieden gehabt. IB hat noch einmal ein bisschen versucht, aber zwingend sind sie einfach nicht geworden. Also vor dem Goal hat sie sehr, sehr gut verteidigt, Lausanne, sehr, sehr im Kollektiv auch gut verteidigt. Ich habe nur noch den Freistoß von Rieder, der direkt aufs Goal kommt, wo sehr viel Betrieb war vor dem Castella, wo man muss sagen, ja, der hätte reingehen können. Und meine gefährlichste Chance, die dann aber auf der anderen Seite passiert, in der 92. Minute, ein Weitschuss vom Giger. Ja, der Rajopi hat sich gar nicht bewegt, aber also der, ich habe ihn auch schon fast hinten drin gesehen, im langen Eck gehangen. Und also hat ihn das Spiel ein bisschen verändert, als es dann gekommen ist. Und ich glaube, wir sind uns einig, wir hätten da können den Punkt machen und sagen, unentschieden, jedes Team noch je eine gute Chance, unentschieden verdient. Leider so weit ist es nicht gekommen. Es hat dann ein Handspenalty gegeben. Ich glaube, es ist eine neue Regel, alte Diskussionen, wenn man sie halt verschieden...
Das hast du jetzt gut ausgedrückt.
Ja, es ist wirklich, alte die Diskussionen bleiben, wenn man sie nicht immer gleich auslegt. Man hat im Spiel bis am Gallen auch schon so eine Szene gegeben, wo man den hat auch müssen zu pfeifen, wenn man den pfeift. Die Erklärung ist, man hat den Arm ein bisschen nicht am Körper gehabt und geht dann noch richtig Ball.
Das ist eine Bewegung zum Ball vorhanden, ganz klar.
Genau, aber also das...
Und dann hat die Hand dort einfach auch nichts suchen, weil es ist eine Vergrößerung vom Körper. Also das macht für mich durchaus Sinn. Ja. Der Ball wäre ja dann in die gefährliche Zone reingekommen. Wenn,
genau, mein Problem ist einfach gewesen, man hat irgendwie keine einzige Szene gesehen, wo man wirklich gesehen hat, wo der Arm wirklich war. Das ist vielleicht auch der Grund, dass der Assistent das gesehen hat, weil er ja die bessere Sicht gehabt hat eigentlich.
Wenn der Ludovic Magnez nicht dies ankreidet, dann ist es einfach
hart. Nein, dann muss man das auch nehmen. Aber ich kann sagen nur, ich habe es hergefunden, eben weil ich es halt nicht gesehen habe. Aber am Schluss dann Cedric Eiten recht überzeugend abgeschlossen.
Übrigens, also, das Kunststrasse-Duell, he? Sind die beiden einzigen Mannschaften auf Kunststrasse in unserer Liga.
Ja. Hoffentlich bleibt das auch noch relativ lange so. Ja, Castella hat mich noch lustig gefunden. Es gibt ja die Regeln, dass man nicht mehr so gross den Max darf machen auf der Linie. Hat er trotzdem noch ein, zwei Sachen gemacht, aber ich glaube, das Brust ein bisschen einspielen, hat er nichts irgendwie dafür bekommen. Ja, zusammenfassend, IB ein bisschen anfällig gewesen auf schnelle Gegenstöße, vor allem natürlich auf so wirbelige vorne würde ich sagen, das ist, finde ich, fast schlimmer, irgendwie nicht ganz so zwingende Chancen können rausspielen. Wie gesagt, so ein Unentschieden hätte ich jetzt da als verdient erachtet.
Ja, kann man glaube ich so sagen.
Genau, und wenn wir heute aufnehmen, erst in zwei Tagen wird das letzte Spiel gespielt zwischen Stade Lausanne-Uschi und Lugano. Von dem her können wir je zwei Teams noch nichts dazu sagen. Aber man muss auch sagen, auf die Tabelle schauen wir jetzt ganz bestimmt nicht, weil die ist überhaupt nicht aussagekräftig, sondern lieber, dass wir vorausschauen, was am zweiten Spieltag auf dem Programm steht. Und das machen wir doch nachher mit einem Bier.
Super League-Tippspiel, präsentiert von Bierliebe. Lust, Biervielfalt von der Schweiz zu entdecken? Bierliebe, Schweizer Bier im Abo. Mehr Infos unter bierliebe.ch.
Ja, am zweiten Spieltag haben wir folgende Partien, die anstehen. Und das fährt schon an mit, gut, eben, wenn wir jetzt diese Partie auch schon reinrechnen, Lugano gegen Lausanne-Uschi, machen wir aber nicht, weil die ja eigentlich wirklich am ersten Spieltag stattfindet. Fährt das am Samstag dann an mit Lausanne, daheim, auf Kunststrasse, wie du vorhin gesagt hast, gegen GC.
Zwei Verlierer von dem Spieltag.
Genau, vielleicht ein bisschen mit einem anderen, ja, ich glaube, mental ist es ein bisschen schwieriger vielleicht für GC, aber ich glaube, GC muss sich vor allem noch finden mit all diesen neuen Spielern. Ja, hat jetzt wieder eine Woche mehr Zeit, um da reinkommen.
Und Lausanne darf daheim spielen. Lausanne hat schon gegen IB jetzt eigentlich schon ein bisschen überzeugt. Also, ja, einfach wird es nicht.
Einfach wird es definitiv nicht, aber da jetzt Prognosen abgeben, wird eh schwierig, aber wir sind gespannt. Eben, Kunststrasse habe ich noch erwähnt, das ist sicher etwas. Dann ein Team, das wir gar noch nicht gesehen haben, ist eben Lugano gegen St. Gallen, wo wir gesehen haben, wo St. Gallen sehr überzeugend war, ist St. Gallen, dass man auswärts eben gegen Lugano. Ja, wir sind da eigentlich mit der vollen Kapelle, logischerweise, jetzt Anfangssaison. Weil wir Lugano noch nicht gesehen haben, kann man wirklich leider nicht so viel dazu sagen.
Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, Lugano wird ähnlich spielen wie letzte Saison. Ich glaube nicht, dass die Welt neu erfindet.
Nein.
Das Kader ist ja auch hier ein bisschen ähnlich.
Ja.
Und ja, in Lugano, im Cornaredo, Eckling, wahrscheinlich ist es etwa 35.000 Grad heisst dann.
Und dann jetzt noch so eine halbe Tribüne noch irgendwie, oder? Auswärtsfans, das ist noch mühsam. Kommt zwar nicht darauf an, ist es schon jetzt gewesen, aber genau. Dann am Abend spielt noch Servette gegen FCZ. Die haben wir beide gesehen.
Servette unter der Woche noch gegen Genk, oder ist das erst nächste Woche?
Es sollte, glaub, diese Woche sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nein, das ist morgen. Morgen spielen die gegen Genk daheim. Haben jetzt gerade zwei Heimspiele, eben zuerst gegen Genk und nachher gegen den FCZ. Ja, da wird man sicher ein bisschen Körner lassen. Ich gehe mal davon aus, in der Anfangszeit von der Liga kann das vielleicht noch gut tun. Ein bisschen zum Spielpraxis aufbauen.
Und ich glaube, vorne haben sie kein Problem. Also, nein, selbst wenn der Bedia nicht mehr macht, dann kommt der Crivelli. Und wenn der nicht mehr macht, kommt der Gimeno. Also,
oh. Ja, ich glaube, dort wird sicher nicht das Problem sein. Und, ja, wir sind gespannt. Härter Gegner mit der Genk, auf jeden Fall. Eben gegen FCZ müssen wir einfach noch sagen, eben zwei Gewinner vom ersten Spieltag. Servette aus meiner Sicht sehr überzeugend. Der FCZ ist jetzt nicht so gefordert worden. Ich glaube, das wird der Prüfstein werden und, ja, da sind wir sehr gespannt, wie sich das wird zeigen.
Ja, und du bist ja quasi schon auf dem Sprung auf Schweden, nicht? Habe ich das richtig verstanden?
Ich, morgen und morgen früh, ja, flüge ich ab nach Schweden, genau. Ich weiss gar nicht, wenn der FCL fliegt, ob die schon oben sind oder ob die vielleicht mit mir im Flieger sind. Ich hoffe es nicht für sie, weil ich fliege früh am Morgen. Ja, sie spielen in Stockholm gegen Djungarden und am Sonntag darauf spielen sie dann gegen Stade Lausanne-Uschi, wo wir auch noch nicht gesehen haben, spielen. Ja, da sind wir gespannt, wie sich das wird zeigen, wie viele Körner sie auch lassen in dem Spiel mit der Reise, mit Auswärtsreisen. Ist nicht zu unterschätzen.
Kann nur besser werden.
Kann nur besser werden, ja. Genau. Apropos besser werden und apropos Belastung auch unter der Woche, habe ich ja schon angesprochen gehabt. Der FC Basel spielt ja auch unter der Woche am Donnerstag. Sie spielen aber daheim. Wie sie auch am Sonntag daheim spielen, das mal gegen Winterthur. Ja, mit Winterthur haben sie sicher noch wieder einen Gegner, der sich eben verstärkt hat, wo wir sehr gespannt sind, wie sich das wird anfühlen. Ich gehe davon aus, Basel tut das wirklich gut, dass das Spiel unter der Woche auch noch ist. Ich glaube, jetzt der Gegner ist schlagbar, sollte schlagbar sein und dass sie dort eigentlich eine Routine, Eingespieltheit reinbringen können.
Die Frage ist einfach, wer im Sturm spielt, aber das ist eine andere Diskussion.
Barry kann ja spielen, oder, im Sturm, von dem her, der kann ja gegen Winterthur nicht spielen, von dem
ja,
her.
Ich meine ja, gegen Winterthur jetzt.
Ja, ich würde sagen, August, den musst du dann stellen und nachher hast du hinten dran schon ein paar Spieler. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, wie die Weiterentwicklung ist von Winterthur. Eben im ersten Spiel haben wir gesagt, sehr gut gefallen und sind gespannt auf das zweite Spiel. Das letzte Spiel, wo wir haben, ist, Iverdo gegen IB.
In Xamax, oder?
Ja, in Xamax. In der Maladier, aber, oder in Neuenburg, aber in Xamax.
Nein, in Xamax.
In Xamax finde ich immer schön, natürlich, seit Jahren immer sehr schön. Ja, in Xamax, ja, Iverdo hat nicht das einfachste Startprogramm, definitiv nicht. Ja, gut, vielleicht, dass man sie vielleicht schon am Anfang hat mit der IB, wo vielleicht noch nicht 100% eingespielt sind. Wird das Herzspiel wirklich, glaube ich, für Iverdo. Ich bin auch gespannt, vor allem auf die Kulissen, wenn man mal ein bisschen weg vom Sportlichen geht. Wer das dort alles auftritt. Wie viele Leute von Bern kommen. Der Weg ist auch nicht so weit. Ich hoffe, das gibt wenn schon eine gute Stimmung dort. Und, ja, ich hoffe einfach, Iverdo findet noch ein bisschen mehr Mittel als, sozusagen der Kick and Rush von Goalie auskick und nachher vorne auf die zwei Stürmer hoffen.
Ich war eh mega gespannt aufs Lo, also aufs Losanuschi, ja. Weil eben, wie gesagt, ja, ja. Sie, der Trainer hat ja gross angekündigt, sie werden auch in der Super League versuchen, offensiv zu spielen.
Ja. Ja.
Das wäre dann das komplette Gegenteil von dem Fußball, wo man momentan sieht, wie Iverdon gespielt hat. Klar, das ist am Anfang der Saison, aber, ja, ich würde mich schon ein bisschen hoffen, dass die auch ein bisschen mutiger werden noch. Weil eben, ja. Iverdon hat ja eigentlich die beste Challenge League Saison gespielt von allen Mannschaften.
Ja, definitiv, ja. Ja, was man kann sagen, ich habe es vorher kurz angetönt, wir haben ja das Tippspiel eben vergessen, nicht zu tippen, auch wenn wir unsere Tipps ja jetzt später können abgeben. Und natürlich ist jetzt, ich habe ja gesagt, das macht nicht so viel aus. Der Fabio hat gesagt, das macht wahrscheinlich viel aus, wenn wir später können tippen.
Sicher wenn macht es etwas aus, wir sind viel besser.
Wenn man jetzt den ersten Spieltag anschaut, absolut klar, der Fabio hat natürlich recht gehabt. Wir haben beide gleich viele Punkte, wir haben beide 10 Punkte, wir haben nicht die gleichen Tipps abgegeben.
Der Sonntag hat dich einfach gerettet.
Ein Sonntag mit 8 Punkten hat mich natürlich gerettet, definitiv. Wir sind bei 10 Punkten rausgekommen. Je. Ja, der Tabellenspitze hat es Leute mit 14 Punkten, wo man wirklich muss sagen, einer
hat... Wir
kommen hinten nachher. Also der Leon 96 auf 1, Sergio auf 2, also beide mit 14 Punkten. Gratuliere mal zu dem Sieg von dem Spieltag. Ich bin sehr gespannt. Wir haben sehr viele Leute, die dabei sind. Wenn man vorausschaut, Absteiger eben sehr viel auf Iverdon tippen. Meister fast 100% auf IB.
Sogar du?
Sogar ich, ja. Ich bin abgerückt vom Basel-Tipp. Und ich habe mir überlegt beim Tipp, wo es um Torschützenkönig geht. Aber auch dort sind wir fast bei 95%, wo ein Stürmer von IB tippen. Auch ich.
Das Einzige, was dir passieren könnte, ist, dass sie sich gegenseitig die Goal wegnehmen. Aber
ja,
letztes Jahr hat es nicht so ausgesehen. Also
ja, definitiv. Und man hat das, der Vorteil ist wahrscheinlich, wenn der Tipp abgibst, wenn jetzt der Nsame vielleicht den IB noch würde verlassen oder der Iten mal länger vielleicht verletzt ist, sage ich jetzt mal.
Ja, sie haben zwei. Ja keinen mehr hinter dran, wo
können wir vielleicht mit dem Montero Torschützenkönig und dann wäre der Tipp auch richtig. Genau, ja. Ja, in dem Sinn, ich würde sagen, wir sind gespannt auf den zweiten Spieltag. Wir sind auch gespannt, wie es weitergeht an der Frauen-WM. Wir schauen dort auch ein bisschen rein. Wir können auch gerne ein bisschen diskutieren, wenn ihr irgendetwas habt. Anregungen allgemein immer auf unseren bekannten Kanal. Und ja, wir freuen uns, sind wir wieder zurück und ist der Schweizer Fußball wieder zurück.
Ciao zusammen.
Tschüss.